Guten Morgen miteinander. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich war schon mal hier mit OM. Ich war 2 Jahre auf dem Schiff und dann hat mich Daniel nochmal gefragt, ob ich nochmal kommen will. Und es ist wirklich, es hat mich so geehrt und ich habe natürlich gerade zugesagt. Ich will heute über Josef ein bisschen sprechen. Ich will die Geschichte mit euch so ein bisschen durchgehen und ich glaube, das Lied war eine sehr coole Einleitung, dass auch wenn wir es mal nicht gerade spüren oder sehen, aber dass wir wissen, dass da ein Gott ist, der hat uns vergeben, der ist mit uns, egal wie unser Leben gerade aussieht. Und ich will einfach am Anfang nochmals beten, auch um wirklich Gott nochmal einzuladen und vor allem auch, ich brauche wirklich auch eine gute Übersetzung. Mein Hochdeutsch ist nicht mehr das Beste. Darum lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so viel mal, bist du da. Ich danke dir, Heiliger Geist. Gibst du die richtigen Worte? Ich danke dir, sagst du in deinem Wort, wo 2 oder 3 zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und darum, wir berufen uns auf diese Verheißung, Vater. Danke, bist du da. Danke, sprichst du jetzt, öffnest du Herzen, bewegst du. Und Vater im Himmel, ich bete gerade für die, die durch etwas durchgehen, vielleicht wie Josef, dass du ihnen ganz nahe bist. Du bist denen nahe mit einem zerbrochenen Herzen, Vater. Danke so vielmal. Amen. Genau, die Geschichte von Josef, ich denke, viele von euch kennen sie. Sie ist ziemlich lang, auch in der Bibel. Sie ist von 1. Mose Kapitel 37 bis 50. Und klar, wenn man nur einen Morgen kommt, man kann nicht über alles predigen, man könnte da wahrscheinlich eine riesige Serie darüber machen, aber ich will einfach so euch ein bisschen durch das Leben mitnehmen und vielleicht einmal von einer anderen Sicht. Und nicht nur einfach, dass man hat, dass Josef, der Träumer, der hatte einen Traum und dann irgendwann kam der Traum in Erfüllung und alle schrien, wie cool er war und wie gut er war, aber da ging sehr vieles zwischendurch, was passierte. Und genau, Josef, er war der zweitjüngste Sohn von Jakob und er war der Liebling vom Vater. Ja, und schon sehr am Anfang der Geschichte sehen wir, dass eigentlich seine Brüder nicht ganz happy über das waren. Eigentlich im Gegenteil. Sie hassten seinen Bruder, heißt sogar, sie waren so neidisch, sie hassten ihn. Und ich will euch einfach immer wieder ein bisschen Bibeltexte geben, damit wir sehen ganz genau, was da abging. Und zwar kam es so weit, dass Josef einen Traum hatte, er ging zu seinen Brüdern und hat diesen Traum ihnen gesagt. Die Brüder haben natürlich nicht geklatscht und gesagt, hey, mega cool, hattest du einen Traum von Gott? Weil der Traum, im Traum, da ging es darum, dass seine Brüder sich eines Tages vor ihm verbeugen. Und er hatte noch einen zweiten Traum und ich will das vorlesen. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hattest du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über den Traum nach. Was mich sehr bewegt ist, Josef war der Liebling von seinem Vater. Und trotzdem, bei diesem Traum, da ging es auch für seinen Vater ein bisschen zu weit. Wir müssen das verstehen, in dieser Kultur, auch bei uns noch, und das ist schön, sollte ja der Vater so der Leiter sein von der Familie, das Oberhaupt. Aber in dieser Kultur war es noch ganz etwas anderes. Das war komplett anders. Da war Hierarchie. Da war viel mehr noch dieses hierarchische Denken, dass der Vater zu oberst ist. Und einfach, du sagst ganz klar, was er macht. Und ich finde das krass, dass dann Josef kommt und zu seinem Vater geht und sagt, ihr werdet euch mal vor mir verbeugen. Also er nimmt die Sonne und den Mond. Ich meine, das ist ja noch viel höher, da ist etwas mega Mächtiges drin und er sagt das ihm. Und da wird es dann auch dem Vater ein bisschen zu bunt und trotzdem sagt er am Schluss, heißt aber sein Vater dachte über den Traum nach. Ja, die Zeit verging und sein Vater sandte ihn dann mal raus zu seinen Brüdern. Er hat ihm den Auftrag gegeben, ihnen Verpflegung zu bringen und zu schauen, wie es ihnen geht, weil seine Brüder waren Hirten. Und er hatte auch, Josef bekam auch in dieser Zwischenzeit noch ein ganz, ganz schönes Gewand vom Vater. So etwas, also schöner als alle anderen. Was auch wieder den Neid hochschraubte von den Brüdern. Und Josef ging dorthin. Er konnte sie, es ist noch spannend, er konnte sie zuerst nicht finden, traf einen Mann. Der Mann hat ihm gesagt, sie sind schon weitergezogen. Also Josef hatte wirklich seinem Vater gehorcht. Alles, was Josef tat in diesem Moment, war gehorsam gegenüber seinem Vater. Also er ging, er konnte seine Brüder nicht finden und ging sogar noch weiter, mehrere Kilometer, um sie zu finden. Und dann haben die Brüder ihn schon von weitem kommen sehen und sie wollten ihn umbringen. Und da möchte ich auch wieder einen Vers lesen, und zwar ist es nachher, finde ich, sehr cool, nachher, wenn man im Nachhinein dann, wenn man am Ende der Geschichte ist und da zurückschaut, es ist der Vers, im Kapitel 37, Vers 20, da sagen die Brüder, los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine der Zisternen. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus all seinen Träumen wird. Also die Brüder, die waren immer noch sehr bewusst darüber, was dieser Josef mal geträumt hatte. Und was sie wollten ist, sie wollten diese Träume oder sie wollten da endgültig einen Schlusspunkt setzen und wollten ihn umbringen. Und einer der Brüder hat gesagt, hey, lass uns das nicht machen. Lass uns ihn nicht umbringen, sondern lass uns einfach da in die Zisterne runterwerfen. Und das ist auch wieder so ein Punkt der Geschichte, wo wir einfach so vielleicht ein bisschen drüber gehen und denken, okay, das ist schön, coole Geschichte, aber stellt euch mal vor, du kommst hin, dein Vater sagt, besuche deine Brüder. Und deine Brüder sehen dich schon von Weitem kommen und das, was sie machen, sie verprügeln dich. Das ist alles, was sie machen. Sie haben keine Freude gehabt, sie waren nicht dankbar, nichts. Sie verprügeln diesen Josef, werfen ihn runter und philosophieren darüber oder beraten sich darüber, ob wir ihn jetzt umbringen sollen oder nicht. Und sie spotten auch. Sie sagen, hey, dann werden wir ja sehen mit deinen Träumen. Das ist so ein Teil der Geschichte mit diesen Träumen, die Josef hatte, Verheißungen, die Gott ihm gegeben hatte, Träume, die ihn in sein Herz hineingelegt wurden. Und ich finde es spannend, wenn wir das in unser Leben nehmen. Was sind Träume, wo Gott uns reingegeben hat? Verheißungen, vielleicht hattest du mal prophetisches Bild, Traum. Was ist es, was Gott in dir hineingelegt hat, wo er gesagt hat, ich will das in deinem Leben machen. Und jetzt bist du in so einem blöden Brunnen. Ich würde am liebsten andere Wörter benutzen. Dann versteht ihr, war nicht einfach so, er war mal da unten und hat mal das Leben gechillt. Er wurde verprügelt, runtergeworfen, als Dreck behandelt. Er hatte keinen Selbstwert mehr. Und dort ist er. Immer noch im Bewusstsein. Ich hatte mal diese Träume. Gott wollte mit mir etwas machen. Ich finde es so spannend, durch die ganze Geschichte. Josef fragte sich nie, warum. Ich glaube, es ist berechtigt, wenn man mal warum fragt, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, sind die Reaktionen, die man darauf hat. Und das werden wir später noch sehen. Genau, dann hatten sie die Idee, hey, lass uns doch einfach Josef nicht umbringen. Oder ein Bruder hat gesagt, hey, das können wir nicht machen, wir können den nicht umbringen. Und sie haben ihn dann verkauft, sie haben den Händlern verkauft, die gerade vorbeikamen. Er kam nach Ägypten und dann wurde er als Sklave verkauft, dem Oberbefehlshaber der Leibwache vom Pharao. Und das finde ich sehr spannend. Ich meine, das ist ein sehr hoher Mann und er wurde dorthin verkauft. Und dann heißt es schon, dass Josef alles gelang ihm. Alles, was er tat, er hatte die Gunst. Es heißt, das Vieh vom Potiphar, dem Mann, also dem er diente, das Vieh, das wurde viel zahlreicher, die Ernte war richtig fruchtbar. Alles, was er tat, gelang ihm. Und der Potiphar hat das gesehen und er hat ihn höher gemacht. Das heißt sogar, Potiphar hat ihm dann gesagt, hey, alles, was mir ist, sollst du verwalten, du sollst darüber schauen. Das Einzige ist, dass für das Essen schaue ich noch selber. Finde ich noch spannend, ich habe jetzt da nicht so viele Gedanken darüber gemacht wegen dem Essen. Aber vielleicht hat ihm die hebräische Küche nicht so geschmeckt. Dann hat er gedacht, hey, Ägyptisch liegt mir näher. Ich weiß nicht. Aber genau das hat der Potiphar gesagt. Und dann kam so etwas, das ist ein much entscheidender Punkt in der Geschichte von Josef, weil wir etwas von seinem Charakter sehen. Und Josef war am Anfang, ich weiß nicht, am Anfang waren da die neidischen Brüder und ich glaube, in Josef war auch sehr viel Stolz. Ich glaube, das war wirklich in Josefs Leben drin, aber wir sehen, wie Gott in seinem Herzen gearbeitet hatte und trotz allem ihn einfach ans Ziel brachte. Und dann heißt es da, Josef war ein gut aussehender junger Mann. Daher fing Potiphas Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraute mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Auch da, wir wissen, dass Josef ein sehr, sehr gut aussehender Mann ist und der Potiphar war ein reicher, hoch angesehener Mann. Wiederum glaube ich, diese Frau war wunderschön. Er hatte sie jeden Tag gesehen. Und ich glaube, das war nicht so eine klitzekleine Versuchung. Das war nicht einfach so, ja, nee, ist gut, ich gehe mal wieder. Sondern wenn wir da weiterlesen, heißt, obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Potiphar war nicht mal im Hause, die Sklaven waren nicht dort. Josef hätte jede Möglichkeit gehabt, das zu machen. Aber ich glaube, da kommt dieses ins Spiel, sein Charakterzug, dass er gesagt hat, hey, ich will nicht gegen meinen Gott sündigen. Ihm ging es nicht mal darum, er hat das nicht mit den weltlichen Augen gesehen. Er hat das höher genommen und gesagt, es geht gar nicht um dies, dass ich da Ehebruch begehe. Das ist das eine, aber es ist noch viel schlimmer, dass ich dann gegen meinen Gott sündige. Weil er will das nicht. Du bist nicht meine Frau. Und das finde ich so ein krasser Charakterzug, wo er hier an den Tag legt. Und ich habe einfach darüber nachgedacht und wir lesen das nur so, aber wenn diese Frau Tag für Tag immer wieder gekommen ist und er musste immer wieder diese Versuchung von sich wegschieben, weil ihm war alle Macht in diesem Haus gegeben. Das Einzige war diese Frau, aber er war Gott gehorsam. Und dann kam es, die meisten von uns kennen die Geschichte, dass diese Frau da, eines Tages war niemand mehr im Hause, nur noch Josef und sie hat dann probiert mit ihm zu schlafen. Josef hat das vehement abgelehnt, sie hat das Kleid aber gegriffen von Josef und er rannte hinaus. Also wenn du das siehst, dann weißt du, ich glaube, die wollte wirklich mit ihm schlafen und er musste wirklich darum kämpfen. Und dann heißt's, und das finde ich wirklich spannend, dann kam Potiphar am Abend nach Hause. Sie erzählt ihm dieselbe Geschichte. Diese hebräische Sklavin, die du ins Haus gebracht hast, wollte mich zum Gespött machen, sagte sie. Nur mein Schreien hat mich gerettet. Er rannte hinaus und ließ sein Gewand bei mir zurück. Das ist das, was die Frau gesagt hat. Sie sagte, nur mein Schreien hat mich gerettet. Sie hat ihn sogar verleugnet. Josef, wieder einmal alles korrekt gemacht, war nur Gott gehorsam, nur gemacht, was er sollte. Und trotzdem das Leben, wie schon am Anfang, als er in den Brunnen kam, er war nur seinem Vater gehorsam, hat nur das gemacht, was gefordert wurde von ihm. Und das Leben ging runter. Er kam heraus, hat sich heraufgearbeitet und dann haben wir wieder das Gleiche. Er ist dort drinnen beim Potiphar, alles gut, super cool. Dann kam diese Frau, wollte unbedingt mit ihm schlafen, hat ihn verleugnet. Josef war gehorsam. Und dann passiert das, sie sagte, nur mein Schreien hat mich gerettet. Und weißt du, was ich glaube? Dieses Wort Integrität. Ich glaube, Josef hatte so viel von dem, dass er Integrität hatte. Integrität, ich habe mal so etwas gehört, das heißt einfach so wie, egal wie es auskommt, du stehst für die Wahrheit. Also du stehst für die Wahrheit auf, egal, du gehst nach deinen Überzeugungen, bei uns, dass du gehst für das Gute, dass du gehst für Gott, egal wie es rauskommt. Ganz ehrlich, ich habe mich gefragt beim Vorbereiten, als ich das durchgelesen habe, hätte Josef mit ihr geschlafen, wäre er ins Gefängnis gekommen? Ich weiß es nicht. Aber er hatte Integrität und hat gesagt, mir ist aber wichtiger, was Gott von mir denkt, wieder was die Menschen von mir denken. Und darum glaube ich, diese Frau sagt, mein Schreien hat mich gerettet. Ich glaube, das, was Josef gerettet hat, war die Integrität. Dass er das höher achtete, was Gott von ihm forderte. Und dann kommt Josef ins Gefängnis. Potiphar, stinkesauer, voll enttäuscht, hat gedacht, da hat er sich voll getoschen, war stinkesauer, hat ihn ins Gefängnis geworfen. Und dann lesen wir im Gefängnis, dass Gott ihn wieder gebraucht hatte. Wir lesen wieder, dass schon nach einer kurzen Zeit, er hatte so die Gunst beim Obersten, beim Gefängnisverwalter, er war angesehen. Und dann lesen wir wieder, dass er einfach, sogar Josef war dort wieder der höchste Mann unter dem Gefängnisverwalter. Genau gleich wie beim Potiphar, der höchste Mann. Und nur noch dieser Gefängnisverwalter war über ihn, hat für alle geschaut. Und dann heißt eines Tages, der Mundschenk vom Pharao und der Bäcker kommen ins Gefängnis. Und was da spannend ist, dann heißt, man sieht auch irgendwie, Josef kümmert sich um die anderen Mitgefangenen. Weil der Mundschenk und der Bäcker wurden ihm anvertraut. So heißt es auch in der Bibel, persönlich anvertraut. Und eines Morgen heißt, dass er den niedergeschlagenen Gesichtsausdruck von diesen beiden gesehen hatte. Und er ging hin und fragte, hey, was ist bei euch los? Und sie sagten, wir hatten beide einen Traum. Und der Mundschenk fing an und hat gesagt, mein Traum war, dass ich Reben gesehen habe, mit drei Ranken dran. Die waren voll von Früchten. Ich habe die genommen und habe die in den Becher vom Pharao ausgepresst. Und das war der erste Traum vom Mundschenk. Und dann hat Josef ihm gesagt, ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Die drei Ranken bedeuten drei Tage. Innerhalb von drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen lassen und dich wieder in deine Stellung als obersten Mundschenk einsetzen. Und jetzt, das ist sehr wichtig für nachher, dieser Vers 14. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Ich glaube, Josef war niedergeschlagen auch zu diesem Zeitpunkt. Sind wir mal ganz ehrlich, was der schon alles durchgemacht hat. Wir kennen den Anfang, den Mittelteil, aber auch das Ende der Geschichte und denken immer wieder, hey, Josef, so cool, der war gehorsam, Gott hat ihn dann da zum Pharao, also unter den Pharao gestellt, das ist so genial. Aber seht das mal hin. Er sagt diesem Mundschenk, hey, bitte, bitte, wenn du wieder vor diesem Pharao bist, vergiss mich nicht. Bitte erinnere dich an mich. Weil ich habe nichts Unrechtes getan. Ich wurde sogar aus meinem Heimatland entführt. Der oberste Bäcker hat sich dann gedacht, okay, wenn der Mundschenk so einen guten Traum hatte, will ich dann dem auch mal erzählen, was ich geträumt habe. Beim Bäcker ging es leider nicht so gut. Der Josef deutet ihm den Traum und sagt, du wirst in drei Tagen wirst du auch aus dem Gefängnis kommen. Du wirst aber nicht wieder eingesetzt, sondern du wirst gehängt werden. Und das Krasse ist, diese beiden Träume, genau so kamen sie. Genau das. Und jetzt kommt ein Vers 40, am Ende vom Kapitel. Wir wussten, dass Josef diesem Mundschenk gesagt hat, bitte vergiss mich nicht. Jetzt kommt's. Ende Kapitel. Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Cool, eh? Was für eine Story. Da gehst du zu ihm, du deutest ihm einen Traum. Diese Leute waren aufgewühlt, die hatten einen Traum. Sie wussten, dieser Traum bedeutet etwas. Josef kommt, deutet ihm den Traum, kümmert sich um ihn und sagt, bitte, einfach das eine frage ich von dir. Wenn du in drei Tagen wieder vor diesem Pharao bist, bitte, bitte, denk an ihn. Das sind drei Tage, wo du jemanden nicht vergessen darfst. Drei Tage. Ich bin auch vergesslich. Gut, drei Tage sind schon lang. Aber versteht ihr mich? Versteht ihr mich, dass dieser Mundschenk, dem wurde das Leben sozusagen gerettet. Bitte vergiss mich nicht. Nächster Vers, dann unten der letzte Vers. Ja, der Mundschenk hat ihn vergessen. Und jetzt ist spannend. Und dann wissen wir ja, es kommt, weil ich glaube, viele von euch, wahrscheinlich jeder hier drin kennt die Geschichte. Aber noch ist spannend, dieser Vers hat mich mal so berührt. Ich mag mich erinnern, ich war in einem Jungscharlager. Und ich habe darüber ich musste bei den Kleinen einen Input machen, weil die Geschichte ging um Josef, das ganze Lager. Und dieser Vers, ich mag mich noch erinnern, und das ist Zeitdort, ist das so ein Vers, der begleitet mich. Der Vers selber sagt nicht so viel aus, aber ich finde, wenn du das im Kontext siehst mit der Geschichte, bringt das ein ganz anderes Bild. Wir lesen eben am Ende, der Mundschenk hat ihn vergessen, dann der nächste Vers im Kapitel 41. Zwei Jahre später träumte der Pharao, dass er am Nilufer stand. In dem Traum stiegen plötzlich 7 fette, gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Okay, eigentlich ist es nur Vers 1. Zwei Jahre später träumte der Pharao, dass er am Nilufer stand. Wenn wir jetzt wieder in der ganzen Geschichte sind, 2 Jahre vergingen. 2 Jahre vergingen, wo Josef ein vergessener Mann dort unten war. Niemand hat sich an ihn erinnert. Für 2 Jahre. Denk mal darüber nach. Du hast diese Verheißung. Du hast diese Träume vor dir. Du wirst, deine ganze Familie wird sich mal vor dir verbeugen. Du wirst von ihnen verprügelt. Endest da irgendwo in einem verlassenen Brunnen, dann am Schluss im Gefängnis in einem fremden Land, wo du nicht mal sein wolltest. Wir haben gelesen, er hat gesagt, ich habe gar nichts Unrechts getan, ich wurde entführt. Und jetzt 2 Jahre vergingen und da ging einfach nichts. Und ich finde das sehr spannend, wie Gott die ganze Zeit diesen Überblick über die ganze Geschichte hatte. Für uns, wenn wir durch etwas durchgehen, denken wir, warum sind wir hier gelandet? Was habe ich falsch gemacht? Ganz ehrlich, ich ging durch eine Zeit durch, wo es wirklich schwierig war und ich habe mich so viel mal überlegt, was habe ich denn falsch gemacht, was passierte? Aber ganz ehrlich, was ist, wenn Gott überall drin war? Was ist, wenn das genau der Plan Gottes war, was der Plan Gottes, dass seine Brüderin verprügeln? Ich weiß nicht, ich denke vielleicht nicht, aber ich denke, dass Gott ihn nach Ägypten bringen wird, werden wir später sehen. Aber du siehst in allem drin, es war nie aus der Hand von Gott. Auch wenn 2 Jahre einfach nichts passiert und er war dort unten. Und der Pharao hatte Träume, und zwar über 7 fette Kühe, dann kamen 7 magere raus, die haben diese gefressen. Und das Gleiche, er hatte noch einen zweiten Traum mit 7 schönen Ähren, die wurden aber einfach übernommen von 7 mageren Ähren, vom wirklich verdörrt. Und genau, dann lesen wir, dass der Pharao hat all seine Wahrsager geholt, alle schlauen Leute vom Land, hat gesagt, hey, kann mir jemand diesen Traum deuten? Und dann haben wir es wieder. Der Mundschenk, ist noch spannend. Da sprach der Mundschenk beim König vor, Majestät, heute ist mir mein Versäumnis wieder eingefallen. Ist noch spannend, oder? So, oh, tut mir leid, Pharao, ich habe da ein kleines Ding vergessen. Ja, da war ja einer. Nach 2 Jahren, 2 Jahren hat er sich für ihn nicht interessiert. Und dann, ups, da hat ja mir mal jemand geholfen mit zu träumen. Vielleicht könnte dir der jetzt helfen. Ja, könnte sein. Und dann lesen wir, dass Josef kam, Pharao hat gesagt, dann bringt mich sofort diesen Mann. Josef wurde parat gemacht, Haare geschnitten, gestylt, Kleider gebracht. Und dann wurde er vor den Pharao gebracht. Und nachher sagte er, letzte Nacht hatte ich einen Traum, erzählte der Pharao ihm. Und keiner kann mir sagen, was er bedeutet, doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Deshalb habe ich dich rufen lassen. Der Pharao sagte ihm, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Aber lest mal, was Josef sagt. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, antwortete Josef. Nur Gott kann es, aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Wenn wir wissen, dass Josef von Anfang ganz ein stolzer, wahrscheinlich verwöhnter Junge war, vom Vater und jetzt durch all dieses durchging, ich glaube, diese 2 Jahre, versteht ihr, diese 2 Jahre waren nicht vergeben. In diesen 2 Jahren, glaube ich, hat Gott weiter an seinem Charakter geschliffen. Er hat ihm weiter gelehrt, hey, vertraust du mir? Vertraust du mir, wenn es auch nicht so danach aussieht? Wie ist es in unserem Leben? Vertrauen wir Gott, auch wenn mal das da eine Achterbahn ist? Wenn es mal wieder aufgeht, vertrauen wir ihm, und wenn es wieder runtergeht? Wenn alles so aussieht, dass dein ganzes Leben wirklich kaputt ist, vertraust du ihm, dass Gott aus dem etwas machen kann? Ich finde das so eine spannende Frage, und wenn du durch mal ein richtiges Tal gehst, dann weißt du auch, ob du Gott wirklich vertraust oder nicht. Und ich finde das so schön. Und dann sehen wir, wie diese 2 Jahre, die gingen gar nicht an ihm spurlos vorbei. In der Bibel ist sein Vers, da vergingen 2 Jahre. Aber da hat Gott in Josef etwas Geniales bewirkt, weil der Pharao kommt und sagt, hey du kannst dir Träume deuten. Und Josef sagt, nee, ich kann das nicht, aber Gott kann. Ich finde das so schön, wie er ihm da alle Ehre gibt, wie er Gott, ey, es geht nicht um mich, es geht um Gott. 2 Jahre waren nicht vergeben, 2 Jahre im Gefängnis. Und dann sehen wir es wieder eigentlich die genau gleiche Geschichte. Er hat ihm die Träume gedeutet, hat das angekündigt mit Hunger, und er hat gesagt, weil du das 2-mal geträumt hast, wird es auch so sein, dass das beschlossene Sache ist bei Gott. Und Josef gab dann auch einen Rat und Gott hat gesagt, schau mal, ich würde den weisesten Mann in deinem Land suchen, stell ihn über alles und er soll für das schauen, dass du in den 7 Jahren so und so viel Getreide wegnimmst von der Ernte, dass es reicht für die 7 mageren Jahre. Und der Pfarrer hat das sehr gut gefunden. Ich glaube auch, wenn du das liest, ich habe das Gefühl, dass da ist so eine göttliche Weisheit drin. Das hat nicht mehr viel mit dem Josef zu tun, sondern mehr mit Gott, wo ihm diesen Ratschlag gibt. Josefs Vorschlag von Gehör beim Pfarrer und seinen Beratern, als sie beratschlagten, wer für diese Aufgabe ernannt werden sollte, sagte der Pharao. Wer könnte besser dafür geeignet sein als Josef? Denn er ist ein Mann, der ganz offensichtlich vom Geist Gottes erfüllt ist. Und er wandte sich an Josef und sagte, da Gott dir die Bedeutung der Träume offenbart hat, musst du der weiseste Mann im ganzen Land sein. Hiermit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter. Mein Volk soll deinen Anweisungen gehorchen, nur ich allein werde im Rang noch über dich stehen. Josef wieder zweithöchster, wieder oben, ein Tag im Gefängnis, der nächste oben. Und das finde ich so krass, wie Gott das geführt hat. Das kann niemand sonst machen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, überleg mal, wie viele Jahre, Josef, das habe ich mir überlegt bei der Vorbereitung, wie viele Jahre hätte denn Josef gebraucht, um sich karrierlich hochzuarbeiten? Ich glaube, es wäre gar nicht gegangen zu dieser Zeit. Als Sklave, da warst du ein, ja, nichts. Und ich meine, dann war er Sklave, hatte eigentlich keine Rechte, hat sich hochgearbeitet, da kam er aber ins Gefängnis, jetzt bist du ein Gefangener. Und dann holt dich der Pharao raus und ich weiß nicht, wie das heute wäre. Wäre es so, dass wenn ein guter Gefangener einen weisen Ratschlag hätte, würden wir sagen, hey, wir wollen dich im Dezember zum Bundesrat wählen. Haben wir schon lange darauf gewartet auf dich. Ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren. Versteht ihr? Da ist Gott in dieser Geschichte. Alles zusammengeführt, damit Gott ihn einfach dorthin bringt. Und es sind nicht die Qualifikationen, die Josef mitbrachte, die ihn in diese Position hatte. Nicht seine Anstrengung, alles, was er tat, war, er lebte in der Gunst vom Vater. Er hat einfach das gemacht, was Gott ihm gezeigt hat, auch im Gefängnis, wo auch immer er war. Und genau. Und dann kam das mit den 7 Jahren. Und es heißt dann, ich finde das mega spannend. Ich finde es wirklich, wirklich sehr spannend. Ich will das euch vorlesen. Und zwar bekam, in dieser Zeit vor der Hungersnot, bekamen Josef und seine Frau Asenat 2 Söhne. Asenat war die Tochter von Potiphera, dem Priester von On. Und bevor ich diesen nächsten Vers lese, will ich dich fragen, glaubt ihr, Josef hat sich noch an die Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, erinnert? Denkt ihr, dass in all dieser Zeit hat er sich noch erinnert oder nicht? Wir lesen das. Sehr spannend. Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasse, denn er sagte, Gott hat mich all meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Okay, ganz ehrlich, was bedeutet das? Josef hat nicht mehr daran geglaubt. Ich glaube ganz ehrlich, dass Josef da nicht mehr daran geglaubt hat an seine Träume. Er wusste, er war jetzt in einer hohen Position, aber wie sollte dann seine Familie kommen, weil die Träume sagten ganz klar, deine Familie, dein Vater wird sich vor dir verbeugen. Dann hat er jetzt auch seinen ältesten Sohn benannt. Nach Gott hat mich alles vergessen lassen. Das tönt nicht danach, dass er noch so an seinen Träumen festgehalten hat, nach meiner Ansicht. Und in dieser Zeit war es ja üblich, dass du die Namen deiner Kinder gegeben hast, die immer so eine Bedeutung hatten. Seinen zweiten Sohn nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mir im Land meiner Leiden Kinder geschenkt. Wenn du deine Kinder so nach diesen 2 Sachen benennst, tönt das auch nicht ganz so hoffnungsvoll, wenn du mich fragst. Ich meine, Josef war jetzt zwar sehr in einer hohen Position, aber es war immer noch nicht seine wirkliche Heimat. Und er hat gesagt, ich danke Gott, dass er mich all das vergessen lassen hat. Mich berührt das, weil ich finde es einfach genial. Ich finde es genial, wie Gott da mit ihm durchging. Und Josef ist jetzt zwar wieder an einem Punkt, wo er sagt, hey, alles, ich weiß es nicht, ich bin überfordert. Aber ich will euch noch den letzten Teil aus dieser Geschichte erzählen. Und zwar springen wir ein bisschen vor, eben weil das ein Riesenkapitel ist. Und zwar kommt es dann in in Kapitel 45 und dann war noch die Geschichte mit, er hat das Geld in ihren Getreidensäcken versteckt und den Becher und sie gingen und kamen wieder. Das überspringe ich. Die Brüder eben, ihr müsst wissen, die kamen und gingen da ein, zwei Mal. Und jetzt, Josef gibt sich zu erkennen. Und jetzt müsst ihr wissen, in dieser Zeit, Josef hat etwas gemacht, das war sehr unüblich. Er hat seinen Brüdern vergeben. Wisst ihr, Josef war so in einer hohen Position. Vielmal früher war so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war so ein bisschen das Ding, oder, wo du angewandt hast. Josef war nicht so. Er hatte zwar alles vergessen, doch dann kamen seine Brüder wieder und verneigten sich vor ihm und er wusste wieder die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Da kam alles wieder hoch. Versteht ihr? Diese Sachen, die wir in unserem Leben manchmal am liebsten vergessen werden, die wir wirklich schmerzhaft durchgehen mussten. Vielleicht sind das die Sachen, die Gott wieder brauchen will, damit du andere Leute segnen kannst. Das sind genau vielleicht diese Sachen. Und das ist ein bisschen länger, aber ich will es lesen, weil mich hat das so berührt. Dieser Josef, der ging durch alles durch und dann kommt so etwas von ihm, wo du siehst, wie Gott über die Jahre an seinem Herzen, seinem Charakter gearbeitet hat und dann siehst du, wie er wirklich ein Mann Gottes ist. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlasst alle den Raum, befahl er den Anwesenden. So war er mit seinen Brüdern allein, als ich ihnen zu erkennen gab, dann brach er in Tränen aus und weinte laut, sodass es die Ägypter hörten und bald wussten alle am Hof des Pharaos davon. Er hatte schon mal vor seinen Brüdern geweint, aber er ging sofort raus, hat sich das Gesicht gewaschen und kam wieder zurück. Aber jetzt war es ihm so etwas von egal. Er weinte es, jeder hörte es am ganzen Hof. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Josef, Jahre um Jahre hat er dort in diesem Land verbracht, wo er nicht wollte, hat seine Familie vergessen, ging durch alles durch und er sagte, hey, aber macht euch bitte keine Vorwürfe mehr. Ich verstehe dich, das ist ein Ausdruck von Vergebung. Das ist ein wahrer Ausdruck von Vergebung. Wieder, wir sind einfach so kurz und lesen einfach den Vers so kurz durch. Aber versteht ihr, dass dieses Leiden, diese Jahre um Jahre, das waren nicht einige kurze Leiden, es waren Jahre von langem Leiden, wieder hoch, aber dann kam wieder ein Niederschlag. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun die Hungersnot und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Was ist das für ein Mann Gottes? Ein Mann Gottes, wo den Leuten in die Augen schaut, wo ihm alles angetan haben, alles Liebste weggenommen haben und hat gesagt, macht euch bitte keine Vorwürfe, es war alles Gottes Plan. Was hat dieser Josef auf einmal für eine Perspektive von Gott bekommen? Von Gott, wo eigentlich in dieser Zeit eigentlich mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn geherrscht hatte. Man bringt einfach mal um, was einem im Weg war, in dieser, wenn du so einer hohen Stellung warst. Er nicht, er hat gesagt, wisst ihr was? Ich wurde nur vorhergeschickt von Gott, um euch zu retten. Wie krass ist das denn? Und nachher lesen wir noch, wie Josef zu seinem Vater sie zurücksendet und sagt, kommt mit allem Hab und Gut, kommt, lebt bei uns. Wir geben euch einen guten Weideplatz. Sogar als der Pharao da vorne fuhr, hat es ihn so gefreut und gesagt, bringt ihm einen sehr guten Platz. Ich will, dass diese Familie, dieser Josef hat uns so Gutes getan. Ich will, dass die bei uns leben. Genau, und das ist so ein bisschen die Geschichte. Und mich hat das so berührt, weil wenn wir das ins Heute übernehmen, was bedeutet das dann heute für uns? Ich weiß nicht, ob du schon mal im Gefängnis warst. Ich war schon mal einen Tag und zwar, keine Angst, ich habe gerade gemerkt, da kam ein bisschen, ich war da, als ich, wie heißt das? Ich habe vergessen, wie das heißt, dieser Tochter, Vater, nein, Sohn, Vatertag. Ich weiß nicht, wo du in der Schule bist und dann gehst du mit deinem Vater den Beruf anschauen. Ich glaube, das gibt's immer noch. Ich ging aber mit meinem Götti mit, weil der war Gefängnisaufseher. Es ist kein Witz, es war einer meiner besten Tage in meinem Leben. Ich habe das so cool gefunden dort. Wirklich, die haben mir noch Werbegeschenke gegeben. Ich weiß zwar nicht, warum. Ganz ehrlich, ich frage mich jetzt gerade, warum gibst du im Gefängnis Werbegeschenk? Okay, das ist jetzt etwas anderes. Könnte ich zu Hause nochmal da wirklich darüber nachdenken. Aber es war wirklich eine wunderbare Zeit. Ich habe das so geliebt. Es war einer der spannendsten Tage wirklich aus meiner Kindheit. War genial. Genau, aber ich glaube, wir waren noch nie im Gefängnis. Oder vielleicht warst du schon und du weißt, wie es ist. Aber ich finde es mega beeindruckend, wie Gott hat ihn nicht nach diesen 2 Jahren, weißt du, wie Leute, ich kann aus meinem Leben erzählen. Ich habe in meinem letzten Jahr, es war wirklich nicht einfach, ich habe vielmal dieses letzte Jahr angeschaut und gesagt, Gott, wo hast du mich hingebracht? Das ist's jetzt. Und wenn du siehst, Gott hat nicht diese 2 Jahre, dieser eine Vers, wo es heißt, oh, er war da 2 Jahre im Gefängnis. Gott hat nicht diese 2 Jahre beurteilt. Er hat nicht gesagt, okay, Josef, das ist deine Lebenssituation, da bist du jetzt gelandet, ich definiere dich über das. Gott hatte die ganze Zeit von Josef das gesamte Leben. Er wusste, was er für einen Plan für sein Leben hat. Genauso wie es für dein und mein Leben weiß. Gott weiß den Plan, den er für dein Leben hat. Das steht in der Bibel. Und vielleicht warst du mal in deiner Jugend so richtig, yes, ready for God. Du warst bereit, um mit Gott, weiß auch nicht, Bäume auszureißen, Vollgas zu geben für ihn. Und jetzt merkst du, hey, irgendwie diese Leidenschaft ist gegangen. Es ist einfach weg. Und ich will dir Mut machen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gott fragen, dass er uns wieder eine Leidenschaft gibt, dass wir bei Gott dranbleiben. Weil er bleibt immer bei uns dran. Das heißt, Gott ist treu. Und ich will euch etwas lesen und ich glaube, das Wichtigste, was wir nie vergessen, weil das ist etwas vom Ersten, das der Feind euch wegnehmen will, ist das, was Jesus gemacht hat. Wir müssen so klar in diesem drin sein, was Jesus gemacht hat. Weißt du, Josef, der hat einfach Gott vertraut. Ich mag mich erinnern, bei uns in der Jungschau, man hat das so gelehrt bei den Leitern, dass man den Kindern nicht immer aus der Geschichte so das Fazit ziehen soll, man soll Gott vertrauen, weil das kann man aus jeder Geschichte in der Bibel machen. Man soll auch mal etwas anderes herauspicken, um den Kindern weiterzugeben. Wenn du mich heute fragst, ist es einer der größten Fehler. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, dass wir den Leuten beibringen, sie können Gott vertrauen. Seht mal das Leben von Josef an. Hätte er Gott nicht vertraut, wäre es ganz anders rausgekommen. Wäre er nicht diese Person gesehen, wo gesagt hatte, ich habe diese Integrität, ich will, egal ob es mir Profit bringt im jetzigen Leben oder nicht, aber ich will Gott treu bleiben. Und er wusste ja nicht, das ist jetzt eben das Schöne, wir schauen zurück und denken, hey, was für ein cooler Typ. Ich meine, er hat einfach Gott vertraut. Ganz ehrlich, zu der Zeit, als Josef gelebt hat, wenn du dich in das hineinversetzt hätte, jeder Mensch hätte wahrscheinlich gesagt, du bist verrückt. Da hätte niemand davon gesprochen, du hast ja mega Glauben. Du hast ja mega Glauben, du bist im Gefängnis gelandet. Wow. Das würde niemand sagen. Aber man würde sagen, du bist verrückt. Schau mal in die Bibel rein, wie viele Leute Gott vertraut haben, wenn wir dann im Hebräer 11 das lesen. Josef kommt übrigens auch dort vor, Hebräer 11, wo es darum geht, wie viele Leute schon vor uns einfach durch Glauben gerechtfertigt wurde. Oder eine richtig coole Person. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon ein bisschen über Abraham gesprochen. Abraham, der Gott vertraut hat, der auch ein Versprechen bekommen hat von Gott, einfach vertraute. Und jetzt versetzt euch mal in diese Zeit rein. Abraham, genau gleich bei Josef, wenn du in dieser Zeit lebtest, da kommt jemand und sagt, okay, ich muss meinen Sohn opfern. Wer von euch würde heute sagen, wow, du hast ja mega Glauben? Niemand, das wäre völlig verrückt, das wäre krank. Und trotzdem war Abraham gehorsam und wir wissen die Geschichte, es war gar nicht Gottes Absicht, dass er seinen Sohn opferte. Er wollte nur schauen, ob dieser Abraham wirklich Gott vertraute. Es war keinesfalls, das ist wirklich wichtig, es war keinesfalls die Absicht von Gott, dass er wollte, dass Abraham seinen Sohn opferte. Aber es war Glaube. Und heute lesen wir in der Bibel, Abraham hatte riesen Glauben. Er wollte nicht mal seinen Sohn verschonen. Seht ihr, was in der einen Zeit als richtig verrückt angesehen wird, wird in der anderen Zeit als Glaube angesehen. Genau was bei Josef und wahrscheinlich in deinem Leben. Vielleicht gehst du durch eine Zeit, wo verrückt aussieht, wenn du Gott vertraust. Alles geht den Bach runter und du sagst, ich will aber Gott vertrauen. Dann ermutige ich dich heute. Darum glaube ich, bin ich gekommen, um Leute zu ermutigen, die wirklich, du sagst, hey, ich sehe nicht über den Berg, der vor mir ist. Ich sage dir, vertraue diesem Vater, der dich unendlich liebt. Gib nicht auf, egal wie es aussieht, egal wie menschlich die Umstände zum Scheitern aussehen. Halte an diesem Gott fest. Lebe mit ihm und vertraue ihm, denn er hat gute Pläne. Die Bibel sagt, dieser Vater hat gute Pläne über unser Leben. Ich will noch etwas vorlesen aus Hebräer, vielleicht ganz kurz vorher noch. Gott hat mir mal in dieser Zeit, als ich durch etwas durchging, hat er mit zu mir gesprochen und er hat, es ging da, als Jesus wurde getauft, ja, und dann wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann, was passierte nachher? Gott hat mal gesagt, was passierte nachher? Und nachher ging er in die Wüste und wurde versucht, ja, wurde versucht vom Teufel. Und am Anfang steht, Jesus war erfüllt vom Heiligen Geist. Und er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geleitet. Wir schauen immer Wüstenzeiten in unserem Leben, schauen wir immer als etwas sehr, sehr Schlechtes an. Wir denken immer, warum sind wir hier gelandet? Warum ist Josef im Gefängnis gelandet? Damit er zum zweithöchsten Mann von Ägypten wird. Warum bist du durch eine Wüstenzeit gelandet? Vielleicht siehst du es jetzt, vielleicht siehst du es nicht, aber das ist Glauben. Ich glaube, dass Gott uns in Wüstenzeiten reinführen kann. Nicht, weil er gegen uns ist, nicht, weil er uns eins auswischen will, aber weil er uns irgendetwas lehren will. Und er ist immer bei uns. Wüstenzeiten sind nicht etwas Schlechtes. Es ist ein Ort, wo du ganz Gott vertrauen darfst und wo du gestärkt wieder rauskommen darfst. Genau, vom Geist Gottes dort reingeführt. Ich will im Hebräer 10 das noch als Abschied lesen. Es ist einfach Hebräer 10, Vers 19 bis Vers 25. Und es ist so, ich habe das letzte wieder mal gelesen und es hat mich wieder neu berührt. Und ja, hört einfach zu. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen Hohenpriester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen, denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Halte an dieser Zuversicht fest, egal was in deinem Leben kommt, dieser Gott ist nicht gegen dich, er ist für dich. Er hat einen Bund mit dir geschlossen. Wenn du vorher liest, einen Bund, das ist nicht mal irgendein Versprechen, das ist noch viel kräftiger. Dieser Bund, der besiegelt wurde mit dem Blut von Jesus und er hat gesagt, er ist unverbrüchlich. Ich habe mein Ja für dich gegeben, dass wir niemals ein Ende haben. Und das Ja von Gott hat nichts mit dem Leben zu tun, was du in deinem Leben anstellst. Gott will, dass wir nach seinen Weisungen leben, aber sein Ja wird nicht mal dann zurückgezogen, wenn du völlig wegrennst. Er will dich immer noch zurückgewinnen. Er will deine Liebe zurückgewinnen. Und dann lesen wir weiter. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einiges tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Ich finde das so ein schöner Bibeltext, wo einfach in diesem Hebräer nochmal kurz zusammengefasst wird. Hey, haltet an diesem guten Bekenntnis fest. Haltet daran fest, dass eure Herzen reingewaschen sind. Dass ihr heilig seid, vor Gott heilig und makellos. Nicht durch das Leben, wo du gelebt hast, sondern durch das Ja zu Jesus. Und dieses Ja zu Jesus wird dein Leben verändern. Und dann sagt er, und halte treu. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Gottes Zusagen für dein Leben haben sich noch nie verändert. Er liebt dich, er ist immer bei dir, egal ob du im Gefängnis sitzt oder nicht. Josef war im Gefängnis unschuldig, aber er hat Gott vertraut. Ich will euch Mut machen, vertraut diesem Vater, ob es gerade eine sehr gute Zeit ist im Leben oder eher eine sehr schlechte Zeit. Am Schluss ist die Frage, vertraust du dem Gott, der einen Plan hat für dein Leben, egal wie es aussieht. Ich will am Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir so vielmal für diese Gemeinde, für eine Gemeinde, die lebt. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass er für uns gestorben ist. Vater, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Ich danke dir, dürfen wir lernen aus Geschichten von Josef, der nichts Falsches getan hat und trotzdem immer wieder zurück, aus unserer Sicht zurückgeschlagen wurde, aber er ging einfach den Plan. Was für uns als Rückschlag angesehen wurde, war von dir einfach dein Plan. Ich danke dir, hast du gute Pläne über unsere Leben. Und ich danke dir, bist du ein Gott der Hoffnung. Ich bete dich gerade, dass du bei denen bist, die niedergeschlagen sind. Danke, kommst du jetzt mit Hoffnung. Danke, Heiliger Geist, bist du da. Amen.